getroffen.
Intermezzo. Künstlerinnen und Künstler im Gespräch.
Meine Gesprächspartnerin im heutigen Intermezzo ist die Regisseurin, Autorin, Filmemacherin Tina Leisch. Alle ihre Arbeiten sind hochpolitisch, immer sehr am Puls der Zeit, oft Menschen gewidmet, deren Stimme vielleicht sonst nicht gehört wird. Sie ist Nestroy-Preisträgerin, Initiatorin des Künstlerinnenkollektivs Die Schweigende Mehrheit, mit der sie unter anderem Schutzbefohlene performen, Jelineks Schutzbefohlene aufgeführt hat, das für große Aufmerksamkeit gesorgt hat, gemeinsam mit Flüchtlingen aus Dreiskirchen. Dreiskirchen ist das Thema auch der jüngsten Produktion, der neuesten Produktion, eine Kooperation zwischen Festwochen und Volkstheater. Dreiskirchen, das Musical ist der Titel, Frau Leisch. Das klingt ein bisschen auf den ersten Blick einmal nach einem Paradoxon, nach ein bisschen Zynismus, Ironie. Wie viel Unterhaltungswert steckt denn in Dreiskirchen?
100%. Also ich glaube, ja, das ist die Situation im Sommer 2015 war eine große Tragikomödie, glaube ich. Ja, also da sind alle Elemente einer Tragödie, aber auch einer Komödie zusammengekommen. Zum einen sozusagen wesentliche politische Fragestellungen, an denen wir uns die Fingernägel abkauen werden die nächsten Jahre, interkulturelle Begegnungen, die zu großen Konflikten führen, gleichzeitig ganz viele Menschen, die in ihrer Verschiedenheit da plötzlich aufeinandertreffen, Rollenverteilungen, die sich dann nicht ausgehen, Zuschreibungen, die am Schluss dann vielleicht doch nicht so stimmen, Futter für die politischen Kleinkriege und die politischen Fronten, die in der gleichen Form seit 20 oder 30 oder 100 Jahren geführt werden zwischen rechts und links. Und wir sind da gestanden eben im Sommer 2015 und haben uns gedacht, irgendwie, wir sind im Theater und wir haben eigentlich nicht viel mehr machen müssen, als das sozusagen auf die Volkstheaterbühne jetzt zu heben, was da eh passiert ist.
Es hätte auch heißen können, Dreiskirchen die Operette.
Ja, aber es ist eigentlich, glaube ich, nur eine musikalische Frage. Und unsere Musik ist halt Rap von Texter und Songs von Eva Hajancic und Jelena Popaschan und von unserem musikalischen Leiter Imre Bujoki-Lichtenberger. Und die machen halt Rock und Pop und Rap und Weltmusik. Und der Imre hat eh einen Haufen lustige musikalische Zitate da drin. Also ich glaube, man kriegt ab und an sogar eine Prise Operette.
Jetzt sprechen wir mal über dieses Zustandekommen dieser Produktion. Sie haben aufgerufen vor einigen Monaten, dass alle Menschen, die in irgendeiner Weise Dreiskirchen-Erfahrung haben, die damals dabei waren in jenem Sommer 2015, dass die sich melden, dass die was auch immer an Geschichten beitragen. Was ist da gekommen? Was haben Sie für Rückmeldungen bekommen und was haben Sie da noch draus gemacht?
Also wir haben ganz schöne Berichte bekommen von Patinnen, von Flüchtlingen, die sozusagen ihre Patenkinder, die Flüchtlinge, die sie betreuen, gebeten haben, ihre Erfahrungen aufzuschreiben. Da haben wir Texte bekommen, eben auch von Leuten, die damals in Dreiskirchen waren. Man muss auch sagen, über die Hälfte des Ensembles sind geflüchtete Künstlerinnen. Also keine Flüchtlinge diesmal, sondern Profikünstlerinnen, aber Leute, die geflüchtet sind. Nicht alle jetzt oder manche mit Fluchtgeschichten. Es gibt bei uns im Ensemble Schauspielerinnen, die als Kinder in Dreiskirchen waren, weil die Eltern aus dem Iran geflohen sind. Also sozusagen, es gibt da sowieso ein großes Wissen. Und was da aber gekommen ist, waren auch ganz berührende Geschichten. Jemand, der erzählt, wie er vorbeigegangen ist am Lagerzaun und dann sieht, wie irgendwie ein kleines Mädchen für ihren noch kleineren Bruder Happy Birthday singt und die wohnen aber in einem Zelt mitten auf der Wiese. Also es gab sehr, sehr, sehr viele Rückmeldungen, auch politische Meldungen und wir haben natürlich auch damals ja schon auf unserer Facebook-Seite ganz, ganz, ganz viele Meldungen und Berichte gehabt, die wir jetzt auch nochmal alle durchgeschaut haben, was damals eigentlich auch alles so direkt in diesem heißen Sommer gepostet und geschickt worden ist.
Was macht man dann mit so einer Fülle an Material? Wie webt man das auch zu einem Theaterstück, zu einem musikalischen Theaterstück?
Also wie gesagt, das Ensemble sind 40 Leute, 7 Musiker, Musikerinnen, 33 Schauspieler, Schauspielerinnen, die also da jeden Abend live performen werden. Also es ist ein Musical, das heißt, es gibt natürlich Liebesgeschichten, es gibt politische Konflikte, es gibt Dramen, es gibt natürlich genau diese Kreuzung, dass irgendwie die rechte Österreicherin mit dem Heimatdarf, als sich in den syrischen Flüchtlingen verlieben muss und schaut, was dann passiert sozusagen. Also die Liebe, die die politischen Überzeugungen in Frage stellt und ins Wanken bringt. Es geht darum, was wir hier tun, was das für uns bedeutet hat in Österreich. Also es geht jetzt nicht darum, dieses Klischee, die Flüchtlinge erzählen, wo sie herkommen, was sie alles Schreckliches erlebt haben. Davon werden sie nichts erfahren, da müssen sie dann die Leute danach fragen.
Dieser Sommer 2015 hat ja für Österreich oder nicht nur für Österreich überhaupt eine Zäsur bedeutet. Es hat eine Art Repolitisierung der Gesellschaft stattgefunden. Es ist dieses zivilgesellschaftliche Engagement auch zu tragen gekommen wieder. Es war eine ganz große Euphorie da. Es hat auf der anderen Seite Gräben aufgerissen bzw. sichtbar gemacht, die vielleicht auch schon vorher da waren, sehr starke Gräben. Was würden Sie denn sagen, Frau Leisch, was hat sich in Österreich geändert? Was hat sich gezeigt? Was ist anders geworden? Wie leben wir jetzt danach?
Also ich glaube, wir haben uns ja nicht umsonst die schweigende Mehrheit genannt. Und ich glaube, das Markanteste und Wichtigste ist, dass man gesehen hat, dass der größere Teil der Österreicherinnen und Österreicher in dem Moment, wenn jemand vor einem steht, dem es dreckig geht, da hilft man mal als erstes. Also ich glaube, das ist sowas fast schon wie Nationalcharakter. Also wir stehen nicht daneben und sagen, du bist der Ausländer, du kriegst jetzt irgendwie die Decke nicht, sondern die Leute sind dir wirklich, und zwar auch über alle ideologischen Grenzen hinweg, haben einfach geholfen. Und selbst in den kleinen Dörfern und Gemeinden, dort, wo die Leute konkret viel mit Flüchtlingen zu tun haben, sehen sie, dass das über ideologische Grenzen auch hinweggeht. Weil in dem Moment dann, wo mein Nachbar irgendwie was braucht, irgendwie bin ich dann doch da. Also ich glaube, das war sehr wichtig, sozusagen so ein Aufbruch der Zivilgesellschaft. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man diesen Bogen spannen muss von diesem Sommer und wirklich dieser großen, großen Hilfsbereitschaft dann zu Köln, Silvester 2015/16, wo plötzlich in ganz Europa die Angst vor dem Islamismus, die Angst vor der Bedrohung, plötzlich waren in der Kronenzeitung nur noch Geschichten über vergewaltigende Afghanen. Wir haben sie dann ganz genau angeschaut. Wenn Sie da mal anschauen, in 2 Monaten finden Sie 14 Geschichten und es sind da aber eigentlich nur 3 Fälle, aber die kommen dann einmal und dann hat man da wieder nur eine Zeugenaussage und sobald man über den Fall wieder erfährt, wird es wieder aufgekocht und es steht so ein Bild, das überhaupt in keinem Verhältnis zu irgendeiner Kriminalstatistik steht. Ja. Und ich glaube, diese 2 Momente, zum einen auch eine berechtigte Angst der Leute, da verändert sich was im gesellschaftlichen Gefüge, wenn da 100.000 Leute da sind, plötzlich aus einem völlig anderen Kulturkreis. Also wir wissen, dass in Mittelschulen in Wien es Klassen gibt, wo muslimische Burschen irgendwie die Mädchen terrorisieren mit so einem neuen Tugendterror. Du bist Haram und du hast einen Minirock und irgendwie, ich meine, man darf das ja nicht außer Acht lassen, dass es ein Interesse gibt, Konflikte zu schüren, die von den eigentlichen Konflikten ablenken, würde ich mal sagen.
In diesen Probenprozess jetzt hineingekommen ist auch ein Buch vom ehemaligen Leiter von Dreiskirchen, von Franz Schabhüttl, der unter dem Titel Brennpunkt Dreiskirchen die NGOs, die Hilfsorganisationen, die Medien angeprangert hat, der gesagt hat, das wurde alles viel zu dramatisch dargestellt, so schlimm war das nicht und das hat zu einer Spendenflut geführt, mit der man quasi nicht umgehen konnte und die sei dann das eigentliche Problem gewesen, dass man eben so viele Tonnen an Hilfsgütern entsorgen hat müssen. Inwiefern ist denn diese Kritik berechtigt, beziehungsweise haben Sie die auch aufgenommen? Ist die auch in Ihr Stück irgendwo eingeflossen oder wie reagieren Sie auf sowas?
Naja, der Herr Schabhüttl kommt im Stück vor und zwar hat er sich seine Rolle selber geschrieben. Selber schuld, kann ich nur sagen. Ja, also wenn man dieses Buch liest, das ist ja ganz klar zu erkennen. Da gibt es einen heiligen Herr Schabhüttl, der an nichts schuld ist, der zwar dieses Lager jahrelang leitet, aber für die Missstände war er nie schuld und immer nur alle anderen. Das ist natürlich irgendwie ziemlich lächerlich, aber auch eine Steilvorlage für eine lustige Figur. Darüber hinaus ist die Kritik natürlich lächerlich. Ich meine, natürlich haben die viele Dinge weggeschmissen, aber wenn sie dort waren im Sommer, dann wissen sie warum. Die Leute haben dort auf der Wiese geschlafen und wenn es nachts geregnet hat, ist alles nass worden. Sie haben keine Möglichkeit gehabt, 4.500 Leute in einem Lager, wo 1.800 Platz haben. Die haben keine Möglichkeit gehabt, Wäsche zu waschen. Die haben keine Möglichkeit gehabt, irgendwie auch nur das Gewand zu trocknen. Die haben einfach nasses und schmutziges Gewand weggeschmissen, weil man es nicht waschen konnte, weil man es nicht trocknen konnte. Deswegen haben die Leute ja so viele Hilfsgüter und Kleider gebraucht, nicht weil irgendwie die nicht was zum Anziehen gehabt hätten, sondern weil diese ganze Möglichkeit, dort einfach zu leben, nicht da war, wenn die Leute alle nur noch in den Zelten leben. Und dieses NGO-Bashing, ich meine, an den Leuten, die da alle irgendwie schlecht oder gar nicht bezahlt was tun, sich da an denen abzuputzen, wenn man selber eigentlich da als bequemer Beamter seit Jahren elementare Dinge, die man hätte tun sollen, immer versäumt hat. Also die Kritik, dass dort keine gescheiten Übersetzungen gibt und Sprachprobleme, die gibt es seit Jahrzehnten. Die Kritik an dem Essen und wie das organisiert ist, gibt es Jahrzehnten. Also der Scharpüttel hat da tatsächlich jahrzehntelang Dinge nicht erledigt oder nicht so erledigt, wie man das hätte tun können, und dann putzt er sich einen anderen ab.
Jetzt ist in Dreiskirchen auch wieder der Normalzustand eingekehrt. Ich glaube, die Belegung ist jetzt bei 550 Personen und nicht bei über 4000. 2015 ist lange vorbei, die Menschen sind hier, es geht um andere Fragen, es geht darum, wie gliedert man die ein in die Gesellschaft, wie bekommen die eine Arbeit? Wie enttraumatisiert man vielleicht auch eine ganze Generation an jungen Menschen? Inwiefern kann denn da künstlerische Arbeit auch wirken bei diesem Integrationsprozess?
Ich glaube, dass das so ganz wichtig ist. Also wir sehen ja, wir haben ja mit dem Jelinek-Stück 50 Leute, die alle, oder von denen nur drei wirklich Künstlerinnen waren, die anderen waren irgendwelche Flüchtlinge, die da mitgemacht haben, und die haben wir betreuen wir teilweise weiter, sind mit ihnen in Kontakt, und man sieht einfach einen riesen Unterschied zwischen den Leuten, die in den Heimen sind und dort sozusagen geparkt mit lauter anderen Flüchtlingen ohne Anschluss, und bestenfalls können wir ihnen noch irgendeinen Paten oder Patin vermitteln, und den Leuten, die wir in Familien vermitteln konnten oder die in WGs wohnen. Also ich glaube, jede Form von Beschäftigung und Integration, ob die Fußball spielen oder Theater spielen, ist schon mal wichtig. Und Kunst ist halt ganz besonders so ein Experimentierfeld, wo man all die Dinge, die mal schnell konfliktreich werden, dann verhandeln können. Also diese Konflikte kann man eben ironisch, sarkastisch, zynisch auf den Punkt gebracht. Auch das, was wehtut, kann man in der Kunst und vor allem am Theater verhandeln. Man kann den Leuten wehtun, und das tut aber nicht in echt weh, sondern sie dürfen danach klatschen und sich dafür bedanken, dass man ihnen ein bisschen wehgetan hat, nur so zum Spaß. Und ich glaube, wir teilen da nach allen Seiten aus. Ja.
Dass der Rahmen aber nicht immer so ganz geschützt ist, hat eine Störaktion gezeigt, dass sie im Audimax eben mit den Flüchtlingen dieses Jelinek-Stück Die Schutzbefohlenen aufgeführt haben. Da hat es diese Störaktion der Identitären gegeben, dieser rechtsextremen Kleingruppierung, sage ich einmal. Muss man mit sowas rechnen, beziehungsweise so schrecklich das auch war, zeigt das nicht in gewisser Weise auch, dass die eigene Arbeit doch eine sehr hohe politische Brisanz hat?
Ja, wir haben das irgendwie natürlich auch als Kompliment gelesen damals. Und ich sage, ich hätte mir ja fast drüber gefreut, wenn nicht es tatsächlich so war, dass irgendwie eine unserer Darstellerinnen danach drei Tage auf der Psychiatrie gelandet ist, weil das so traumatisierend war für die Leute, die tatsächlich aus eben aus dem Irak oder Afghanistan kommen, wo solche Art von Störaktionen oder militante Männer, die irgendwo reinmarschieren und Blut verspritzen, halt tatsächlich irgendwie retraumatisierend wirken, weil die Leute aus dem Krieg kommen und weil irgendwie eine unserer Mitwirkenden tatsächlich erlebt hat, wie irgendwie ISIS, also islamische Staatleute, irgendwie in ein Theater gestürmt haben. Ja, also ich meine, das kann man nicht machen. Also die haben dort Kinder und vor allem, die sind aufgelöst daneben gesessen. Aber prinzipiell, glaube ich, brauchen wir auch diese Bestätigung nicht. Es ist, glaube ich, eher wichtig zu schauen, oder das Interessante an dieser Auseinandersetzung mit jetzt der extremen oder populistischen Rechten ist tatsächlich die Frage, an welchen Punkten docken die denn an, wo sind die einfach nur halt eine verrückte Jugendgruppe und wo docken die tatsächlich an was an, wo man sagt, da gibt es vielleicht was, was man auch ernst nehmen muss. Und ich glaube, das ist sozusagen die interessante Frage. Also wo gibt es da ein Problem, für das die Leute eine falsche Lösung vorschlagen, und wo ist das einfach nur schicke Verblödung, die irgendwer benutzt, weil es ihm sozusagen irgendwie Wählerstimmen oder Klicks oder weiter, weiß der Teufel was verpasst. Und da geben wir uns schon Mühe, auch genau hinzuschauen. Ich glaube, das lohnt sich.
Immer wieder gehen Sie eben dorthin zu Menschen, die nicht gehört werden oder schwer gehört werden. Sie haben Arbeiten gemacht mit Obdachlosen. Sie waren im Frauengefängnis, haben mit den Leuten dort gearbeitet, mit Roma und Sinti, mit Prostituierten. Was ist Ihre eigene Motivation, diesen Leuten quasi eine Stimme zu geben, mit denen zu arbeiten? Ist das eine gewisse Authentizität, die Sie suchen, oder geht es da um was ganz anderes?
Na, ich glaube, das Interessante ist, Probleme sich anzuschauen und zu lösen. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich sind wir dafür auf der Welt, dass wir sozusagen, wenn wir auf ein Problem stoßen, uns überlegen, wie man das lösen kann. Und Theater ist doch zumindest so ein Experimentierfeld, wo man diese Probleme mal auseinandernehmen kann, und zwar mit Lust und Freude dran. Das ist, glaube ich, auch interessant in der Zusammenarbeit jetzt zwischen dem Bernhard Dechand und mir, weil der Bernhard kommt tatsächlich vom Theater. Das ist ein Theatermensch, der ist ein Theatersau, der steht auf Theater und der liebt das Theater und der kommt vom Theaterspielen. Der hat schon als Kind irgendwie beim Bayernmann gespielt und lange selber als Schauspieler und als Regisseur an Theatern gearbeitet. Und ich komme eben genau aus dem anderen. Ich komme eigentlich aus sozusagen den Interessen an den politischen Konflikten, an den sozialen Konflikten, an der Gesellschaftsveränderung und habe das Theater dann als Mittel entdeckt, sozusagen dort was zu bewegen, weil das mehr bewegt, wenn ich ein Theater oder einen Film mache, als wenn ich immer nur die Flugzettel verteile, weil ich sozusagen mehr Raum habe, Dinge zu verhandeln, irgendwie auch sozusagen differenziert zu verhandeln, Kontroversen auf den Punkt zu bringen. Der Bernhard will ein Theater machen, das politisch ist, und ich will Politik machen mit den Hilfen des Theaters. Klingt ähnlich, ist aber eigentlich was ganz anderes. Aber ich glaube, es trifft sich an dem Punkt, dass es darum geht, Konflikte nicht wegzukehren, sondern das Theater lebt vom Konflikt und die Politik ist sozusagen die Verhandlung gesellschaftlicher Konfliktsituationen so, dass man sie löst.
Genau, an dieser Schnittstelle ist auch Dreiskirchen, das Musical, platziert. Eine Kooperation zwischen Volkstheater und den Wiener Festwochen. Die Premiere ist am 9. Juni und es gibt dann noch Folgevorstellungen, glaube am 15. und am 17. Juni. Die Regisseurin Tina Leisch war heute meine Gesprächspartnerin im Intermezzo. Frau Leisch, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen für die Einladung.
Sie hörten Intermezzo. Eine Sendung von Katharina Müller.